Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Der Heimspeichermarkt entwickelt sich prächtig. Die Zahl der Solarstromspeicher wuchs das dritte Jahr in Folge um rund 50%. Dennoch fordert der Bundesverband Solarwirtschaft BSW die Versiebenfachung der Batteriespeicherkapazität bis 2030 als notwendigen Beitrag zum Ausgleich kurzfristiger Erzeugungsschwankungen. Doch wie soll das erreicht werden? Welchen Beitrag leisten technische Innovationen im Heimspeicherbereich und welche Leitplanken sollte die Politik bieten? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche über diese Fragen heute mit Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW, und Stefan Krokowski, Head of Sales and Marketing beim Speicherhersteller LG Energy Solutions. Hallo Herr Körnig, hallo Herr Krokowski.
Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Morgen.
Ja, Herr Körnig, wo stehen wir denn momentan bei den Heimspeichern? Wir haben gehört, dass es ein großes Wachstum gibt. Welche Entwicklung brachte das vergangene Jahr? Wie ist der Stand?
Ja, in der Tat können wir als Branchenvertretung der Solarspeicheranbieter eine sehr positive Bilanz ziehen, auch für das letzte Jahr, was ja angesichts der Corona-Pandemie keinesfalls selbstverständlich ist. Wir registrierten gegenüber dem Vorjahr einen Marktzuwachs von rund 47%. Mhm. Und in der Tat, wie Sie bereits in Ihrer Anmoderation erwähnt haben, vergrößerte sich hier die Speicherkapazität von Solarbatterien damit das dritte Jahr in Folge in Deutschland um rund 50%. Und diese rund 270.000 Heimspeicher, die bringen es zusammen inzwischen auf eine Speicherkapazität von roundabout 2,5 Gigawattstunden. Und schön ist auch, dass wir auch bei Gewerbespeichern inzwischen eine anziehende Nachfrage sehen. Also ich glaube, nach 5 bis 10 Jahren Markteinführung kann sich das durchaus sehen lassen.
Ja, was waren aus Ihrer Sicht die größten Treiber dieser positiven Entwicklung?
Zunächst einmal liegt es einfach tief in der Natur des Menschen, sich Vorräte anzulegen. Mhm. Wir sehen also wirklich, egal ob jung oder alt, Büroangestellter oder Ingenieur, Solarspeicher, das ist das Schöne, die begeistern nicht nur fachlich, sondern wir spüren das immer wieder und hören es auch aus dem Handwerk, auch emotional. Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass es sogar Effekte gab durch Corona, dass viele Menschen zu Hause waren, sich Gedanken gemacht haben, ja, wie kann ich denn auch mein Eigenheim, was kann ich noch machen? Und da haben wir beobachten können, dass doppelt so viele Eigenheimbesitzer eine Solarstromanlage sich angeschafft haben wie im Vorjahr und davon profitierten dann auch Speicherlösungen. Mhm. Wir sehen, dass dezentrale Solarlösungen mit Speichern zunehmend zum Standard werden. Mhm. Ich sage immer gerne, das ist wie so eine Art Dreamteam. Solaranlage auf dem Dach, Solarspeicher im Keller und jetzt zunehmend auch noch die Solartankstelle vor der Haustür. Mhm. Das ergänzt sich wunderbar. Mhm. Und ja, wir sehen wirklich, dass jede zweite Photovoltaikanlage inzwischen gemeinsam mindestens mit einem Speicher installiert werden. Und damit die Menschen somit eben rund um die Uhr den selbst erzeugten Solarstrom auch nutzen können. Hm. Neben diesem Bedürfnis nach Unabhängigkeit, auch dem gestiegenen Klimabewusstsein sicherlich, kommt hinzu sicherlich, dass wir die Anschaffungskosten in den letzten Jahren, dass es uns gelungen ist als Branche, die mehr als zu halbieren.
Mhm. Ja, Herr Krokowski, Sie haben dann hoffentlich ja mit LG Energy Solutions auch ein gutes Jahr hinter sich gebracht. Ja, was sind die Argumente aus Ihrer Sicht, dass sich immer mehr an einer nachhaltigen Stromerzeugung beteiligen wollen?
Also unser Jahr war tatsächlich erfreulich gut. Wir haben natürlich am Anfang, wie wahrscheinlich viele andere auch, mit Sorge auf die Corona-Entwicklung geschaut und dann überrascht festgestellt, dass der von Herrn Körnig eben beschriebene Effekt eintrat. Mhm. Und die Nachfrage zum Teil kaum zu decken war. Wir erwarten, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und ich denke, die Treiber sind genau die, die der Herr Körnig eben auch genannt hat, eben die Neigung der Menschen, sich möglichst selbst zu versorgen. Auch gerade in Deutschland haben wir ja ein sehr hohes Sicherheitsbewusstsein. Mhm. Wir haben ja gar nicht viele Stromausfälle, gegen die man sich absichern müsste. Aber trotzdem ist das Interesse an Backup-Lösungen doch rege. Mhm. Und ich denke, das wird sich auch fortsetzen. Ich glaube außerdem, dass auch die Fridays for Future-Bewegung ihren Beitrag geleistet hat, dass viele nun erkennen, dass wir eigentlich keinen Weg zurück hin zu den alten fossilen Energieträgern mehr beschreiten können und dass die Zukunft ganz klar im Bereich der erneuerbaren Energien liegt.
Wenn ich vielleicht an der Stelle gerade mal in die Diskussion einsteigen darf zum Thema dezentrale Energieerzeugung. Ich habe in einem der letzten Podcasts mit Boris Palmer, dem Tübinger OB, gesprochen und die setzen nun eben gerade auf eher
ja, kommunale Erzeugung und dann über Fernwärme. Ist denn dezentrale Energieerzeugung eine egoistische Lösung oder ist es eine vernünftige Lösung? Herr Kurkowski vielleicht zuerst aus Ihrer Sicht.
Also ich finde, es ist eine zutiefst vernünftige Lösung. Ich meine, Sie können damit natürlich sicherlich nicht jeden Bedarf abdecken. Sie brauchen vielleicht für Quartiere, in denen sich Mehrfamilienwohneinrichtungen befinden, eben eine andere Lösung und können das nicht ausschließlich mit Solaranlagen und Heimspeichern oder größeren Speichern in diesen Anlagen abwickeln. Aber ich bin der Ansicht, dass es großen Sinn macht, die Energie in der Fläche dezentral vorzuhalten und zu speichern, weil es uns ja auch die Möglichkeit gibt, sie dann eben genau da zu haben, wo man sie später auch braucht. Ich muss sie dann ja eben nicht mehr mit Netzen transportieren. Mhm. Und das ist, finde ich, auch deshalb schon keine egoistische Lösung, weil diese Systeme ja, wenn man sie in ein größeres, ganzes, sogenanntes VPP, Virtual Power Plant, irgendwann mal einbildet, eben auch andere nutzen können, die vielleicht selber gar keinen Speicher haben.
Herr König, Sie sind sicherlich auf beiden Seiten, auf den der Privatmenschen als auch bei der kommunalen Erzeugung. Wie sehen Sie diese Frage?
Ja, wir brauchen beides. Das hat sich, glaube ich, inzwischen auch herumgesprochen, dass dezentrale Quartierslösungen für Wohn- und Gewerbequartiere für die Energiewende ganz entscheidend sind. Nicht nur, weil das insgesamt gesamtsystemisch vernünftig ist, auch den Stromnetzausbau vermeiden kann, sondern weil man festgestellt hat, dass mit Vor-Ort-Lösungen, wo man die Menschen einbezieht, die Unternehmer einbezieht, überhaupt nur so sich auch in dem notwendigen Umfang Investitionen mobilisieren lassen. Das ist ja ganz wichtig. Hier ist ja ein enormer Investitionsbedarf und deshalb sollte sich die Politik das noch viel stärker, als das bisher der Fall ist, zunutze machen. Und gerade auch mit der dezentralen Sektorenkopplung, die wir jetzt ja brauchen, Richtung Mobilität, Richtung Wärme, kommt man gar nicht drum herum, sich hier politisch deutlich stärker noch zu beschäftigen. Und da geht es natürlich neben der ganzen Stromfrage auch um Wärmeversorgung kommunal und dezentral.
Herr Kurkowski, die Solaranlagen, ich habe auch eine auf dem Dach und habe mich damals zunächst mal gegen einen Speicher entschieden, weil sich das für mich in meiner speziellen Situation nicht gerechnet hatte. Jetzt ist doch einiges wieder passiert seitdem. Welche Vorteile können Sie heute einem Kunden wie mir nennen oder haben Sie vielleicht sogar konkrete Zahlen, um mich zu überzeugen, dass heute die Kombination Solaranlage mit Speicher optimal ist?
Also ich glaube, man darf sich auch heute nicht nur die reine Wirtschaftlichkeit ansehen, sondern die Kaufmotivatoren sind, denke ich, bei vielen eher, dass sie unabhängig sein möchten und dass sie den selbst erzeugten Strom auch weitgehend nutzen wollen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Wirtschaftlichkeit deutlich besser geworden durch die insgesamt reduzierten Preise. Wir haben mittlerweile eine Evolution im Markt gesehen, keine Revolution, aber sicherlich eine Evolution. Die Speicher, die Sie heute erwerben, haben eine deutlich höhere Lebensdauer als die ersten Systeme, haben sicherlich auch eine höhere Qualität, einfach weil die Technik besser verstanden wird und auch häufiger eingesetzt wurde und sind vielfach modular aufgebaut. Das heißt, Sie können die einfacher installieren und später auch einfacher in der Zeit nochmal erweitern. Ich denke, das, was aber insgesamt interessant ist für Häuslebauer, ist eigentlich die Einbindung in eine größere Konzeption, die ihnen ermöglicht, das gesamte Energiesystem ihres Hauses möglichst weitgehend damit zu bedienen, sodass sie dann halt nicht nur eben nur nachts Strom haben, sondern ich glaube, wir werden sehen, dass die Häuser immer intelligenter werden und der Speicher spielt da eine wichtige Rolle.
Da kommen wir auch gleich nochmal im Detail dazu, wie es technisch gerade aussieht. Herr König, vielleicht zunächst mal, Sie fordern eine Versiebenfachung der Batteriespeicherkapazität im Eigenheim bis 2030. Das ist eine ganze Menge. Wie sieht Ihre Prognose aus? Ist das denkbar? Sind die Rahmenbedingungen dafür gerade günstig im Moment?
Tja, wir haben sogar nochmal nachgerechnet und es ist noch eine größere Herkulesaufgabe als ursprünglich gedacht. Es gibt hier momentan Entwicklungen auf europäischer Ebene, die Klimaziele zu verschärfen. Wir haben das mal antizipieren lassen von Marktforschern und da auch viertelstundengenaue Simulationen gemacht für unser Energiesystem. Auch geschaut, was können andere erneuerbare Energien beitragen. wir benötigen wirklich einen Solarbooster und sogar eine Verzehnfachung der Batteriespeicherkapazität bis zum Jahr 2030. Mhm. Nur so können wir die Pariser Klimaziele erreichen und was ja auch wichtig ist, nur so können wir eine Stromerzeugungslücke infolge des notwendigen ja und auch inzwischen beschlossenen Atom- und Kohleausstiegs vermeiden. Also die Versorgungssicherheit mit grünem Strom rund um die Uhr gewährleisten. Und also ohne deutlich mehr Speicher wird es uns nicht gelingen, den notwendigen Zubau an witterungs- und tageszeitabhängiger fluktuierender Wind- und Solarenergie auch bedarfsgerecht bereitzustellen. Und da brauchen wir eben für eine saisonale Speicherung, die wir ja auch brauchen, sicherlich den zügigen Einstieg in die grüne Wasserstoffwirtschaft. Aber für die Kurzfristspeicherung zum Ausgleich also von Tag und Nacht brauchen wir schnell diese Vervielfachung der Batteriespeicherkapazitäten. Oder nochmals in Zahlen vielleicht anders ausgedrückt, um diese Herkulesaufgabe zu illustrieren, brauchen wir kontinuierlich jährlichen Marktzuwachs in Deutschland an Solarbatterien in Höhe von rund 30%, also jedes Jahr. Und jetzt zu Ihrer Frage zu den Rahmenbedingungen. Also ich sagte ja, erfreulich ist ja, dass wir eine Investitionsbereitschaft haben, eine hohe bei privaten Betreibern, was vermutlich auch kurzfristig so bleiben dürfte. Ich denke, dazu dürfte auch beitragen, dass es unserem Verband gerade jüngst gelungen ist, die Bundesregierung davon zu überzeugen, die EEG-Umlage auf solaren Eigenverbrauch stärker zu befreien, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Was auch zu erhoffen ist, dass der Retrofit-Markt, also die Nachrüstung von alten Solarstromanlagen, die jetzt aus der Förderung fallen, in den nächsten Jahren anspringen dürfte. Das ist, glaube ich, für Batteriespeicheranbieter auch interessant. Aber selbst wenn der Batteriemarkt dynamisch wächst, wenn wir wirklich eine Verzehnfachung jetzt in nur 10 Jahren erreichen wollen, dann müssen wir als Branche mit gebündelten Kräften wirklich jetzt für faire Investitionsbedingungen werben und noch viel konsequenter Marktbarrieren für Speicher, für die Photovoltaik, für die dezentrale Sektorenkopplung zu Fall bringen. Um nur mal ganz kurz 3 Beispiele anzureißen, welche Barrieren es sich da handelt. Das sind teilweise immer noch ungerechtfertigte, bei Speichern sogar manchmal noch doppelt fällige Abgabenumlagen, teils fragwürdige Netzanschlussbedingungen oder auch die Ergrauung von zwischengespeichertem Grünstrom. Das zeigt, da müssen wir ran als Politik. Und auch bei Gewerbespeichern müssen wir die Investitionsbedingungen verbessern. Da haben wir der Politik Vorschläge unterbreitet. Da wird ja mit spitzerem Bleistift von Unternehmern gerechnet. Und da gibt's Konzepte, die der Politik auf den Tisch legen. Die muss sie nur umsetzen.
Jetzt brauchen wir natürlich nicht nur mehr Speicher, sondern wahrscheinlich auch bessere Speicher. Und da sind Sie ja, Herr Krokowski, natürlich direkt dran. Wie sieht's da aus? Welche technischen Entwicklungen fördern gerade die Energiewende am meisten? Gibt's vielleicht Techniken im Speicherbereich, die aussterben werden in den nächsten Jahren? Was können Sie uns da berichten?
Also ich glaube, es gibt im Moment keine, die in den nächsten Jahren aussterben wird, keine Technik, weil die das vor sich hatte, es jetzt eigentlich hinter sich hat. Das waren die Bleispeicher. Okay. Ich denke, wir werden sehen, dass auf absehbare Zeit Lithium-Ionen-Speichersysteme den Markt beherrschen werden. Und ich denke, was wir im Bereich der Speicher sehen, ist vor allen Dingen, dass die Lebensdauer steigt, dass die Systeme zunehmend eben modularer aufgebaut sein werden. Und ich denke, worauf es ankommt, ist neben dem langfristigen Support dann eben auch die Integration in ein größeres Ganzes um das Haus und vielleicht auch irgendwann die Integration des Hauses in das gesamte Netz gut steuern zu können. Das sind zunächst mal keine Herausforderungen, die sich an die Speicherzelle richten, sondern das sind eigentlich Herausforderungen, an denen die Wechselrichterhersteller oder die All-in-One-Systemhersteller arbeiten. Und da erwarte ich eigentlich die größten Fortschritte in den kommenden Jahren, weil ja das ganze Smart-Home-Thema eigentlich immer noch in den Kinderschuhen steckt. Es fehlt da an Standards und an Vereinfachung. Und ich glaube, da wird sich viel tun, weil man da auch durch Demand-Side-Management, also durch die Steuerung des Verbrauchs im Haus natürlich noch viel bewirken kann. Ich war gerade gestern bei einer Anlage, da haben wir einen Prototypen eines Speichers installiert und der Anlageneigentümer sagt, er habe jetzt im Moment mit dem relativ kleinen Gerät, das er ausbaut, eine Autarkie von etwas über 80% und er hofft sich halt auf über 90% zu kommen, aber bei ihm war eben auch das clevere Gesamtsystem dann der Dreh. Und ich glaube, das wird sein, was wir sehen in den kommenden Jahren, dass sich einfach ganze Ökosysteme herausbilden um den Speicher herum. Und wir sind nur ein Baustein.
Aber auch dieser Baustein hat sich ja gerade auch bei Ihnen gewaltig verändert und verbessert. Sie haben im vergangenen Jahr die neue Resu-Produktgeneration eingeführt. Was ist der Beitrag dieser neuen Produktgeneration? Was sind die Besonderheiten und vielleicht gravierende Unterschiede zu sonstigen Batteriespeichern am Markt?
Also für uns sind die Unterschiede da auch eine Evolution, keine Revolution. Wir haben eine höhere Lebensdauer. Das System ist einfacher aufbaubar. Für uns ist immer wichtig, die Kompatibilität zu den wichtigen Wechselrichterpartnern zu haben, die im Markt auch dann nachgefragt werden. Und das ist aus meiner Sicht, was wir bieten. Und wir bieten das stabil über Zeit mit einer guten Marke und einem langfristigen Support dahinter an.
Wie sieht es mit dieser jetzt als Solaranlagenbesitzer laienhaft gesagt, diesem vielen Wandeln von Gleichstrom in Wechselstrom aus? Was tut sich da bei den Speichern, dass das nicht mehr so häufig nötig wird?
Also wir bringen jetzt ein System raus, das keinen Konverter mehr haben wird im Hochvoltbereich. Dadurch fehlt dann eine Wandlung weg. Mhm. Aus meiner Sicht rückt die Gesamtsystemeffizienz völlig zu Recht immer mehr in den Fokus. Wir haben das von vornherein immer beachtet. Das ist nichts, was Sie nur im Speicher alleine bewerten können, sondern Sie müssen dann eben immer das Zusammenspiel mit dem Wechselrichter sehen. Und das ist einfach dynamisch. Das hängt von dem Lastverhalten des Hauses ab. Aber ich denke, da werden wir sehen, dass die Optimierung der Gesamtsysteme zunehmend besser wird und dass wir immer weniger Energie verlieren. Gleichzeitig glaube ich, dass die Frage gar nicht unbedingt die allerhöchste Relevanz in allen Fällen hat, weil Sie müssen ja sehen, wenn Sie die Energie im Grunde als freie Energie vom Dach bekommen, dann ist das letzte halbe Prozent vielleicht gar nicht mehr so entscheidend, sondern entscheidend ist doch eigentlich, dass ich das Haus gut abdecken kann und dass vielleicht auch Lastspitzen abgefahren werden.
Mhm. Ja, Herr Körnig, ich habe vorhin gesagt, ich habe keinen Speicher, aber ich habe doch einen Speicher, der hat 78 Kilowattstunden Kapazität und 4 Räder und steht in der Einfahrt. Inwiefern können denn Elektroautos einen Einfluss auf die Kosten-Nutzen-Rechnung haben?
Naja, ich denke, da muss die Automobilindustrie jetzt vor allen Dingen zunächst einmal eine Antwort darauf finden, ob die Form des bidirektionalen Ladens gewünscht ist, auch seitens der Automobilwirtschaft. Ich glaube, da ist man noch ziemlich in den Anfängen. Darauf können wir zumindest nicht warten, dass wir auch diese Speicher dann nutzbar machen, anzapfbar machen. Langfristig mag das eine Option sein, jetzt allerdings für die Zeitspanne 2030 wird es den Booster bei den stationären Batteriespeichern nicht ersetzen, ist meine Einschätzung, auch eine Rücksprache mit der Automobilwirtschaft.
Wir haben vorhin schon gehört, die EEG-Novelle hat für einigen Tumult gesorgt. Viele PV-Anlagen fallen möglicherweise in den nächsten Jahren aus der EEG-Vergütung. Was ist denn da von Heimspeicherseite an Lösungen möglich, um hier zu helfen, Herr Krokowski?
Also ich glaube zunächst mal, dass da ein Riesenmarktpotenzial ist. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Mhm. Wie man das dann am Ende nutzen kann, hängt erstmal davon ab, wie der regulatorische Rahmen und auch die Anschlussbedingungen gestaltet sind. Da hören wir immer wieder, dass schon heute bei den Anlagen, die nicht aus der Förderung herausgefallen sind, die Netzbetreiber sich höchst unterschiedlich verhalten, was den Kooperationswillen angeht. Mhm. Und ich denke, wir werden sehen, dass da ein Retrofit-Markt entsteht. Der wird aber immer voraussetzen, dass man das System auch ein Stück weit anfasst, weil ja die jetzigen Systeme auf den Einbau einer Batterie nicht vorbereitet sind. Sie werden also immer auch einen Batteriewechselrichter mit einbauen müssen. Und ich erwarte, dass in dem Maße, in dem jetzt Anlagen aus der Förderung fallen, sich da tatsächlich einiges tut. Mhm. Ich bin schon recht lange im Bereich der erneuerbaren Energien und ich würde erwarten, dass so eine PV-Anlage durchaus 40 Jahre alt und älter werden kann, wenn die Module von entsprechender Qualität waren zum Zeitpunkt des Erwerbs. Und da hat man ja noch schön lange Energie vom Dach. Mhm. Und die kann man dann eben nutzen mit dem Speicher. Ja.
Vielleicht noch abschließend eine Frage an Sie beide. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das iPhone. Ich glaube, das ist jetzt, na, es wird immer älter, aber 14 Jahre sind es her. Und wenn man sich anschaut, was in 14 Jahren an Veränderung geschehen kann, dann und wir sind in einer Zeit, in der sich Veränderung beschleunigt, dann kann so ein Blick ins Jahr 2030 vielleicht überraschend sein, was alles möglich ist. Wie sehen Sie die Zukunft? Wir denken jetzt gerade sehr linear, wir denken an noch ein bisschen optimiert hier, noch ein bisschen verzahnter und vernetzter dort. Sehen Sie irgendwie ab, dass es einen gewaltigen Sprung geben könnte in den nächsten 10 Jahren? Vielleicht erst Herr Krukowski von der technischen Seite und dann abschließend Herr Körnig.
Ich denke ja, aus 2 Gründen. Das eine ist, durch die Verbreitung von Speichern im Automobilbereich werden die einerseits günstiger und auch besser verfügbar werden, einfach weil die Kapazität zugebaut wird. Und zum Zweiten werden wir sehen, dass sich eben Systeme herauskristallisieren, die das alles vereinheitlichen. Und das Dritte, was dazu kommen wird, ist, dass das Bewusstsein der Verbraucher für die Notwendigkeit solcher Lösungen, denke ich, stark steigt.
Ja, ich beobachte ja nun seit 30 Jahren die Entwicklung in der Photovoltaik. Und wenn Sie sich anschauen, was da innerhalb dieser Generation passiert ist, dass also von einer teuersten Satellitentechnik inzwischen die preiswerteste Energieform weltweit geworden ist, dann habe ich keine Zweifel, und das ist ja geradezu auch Mission unseres Verbandes, dass wir diese Skalierung, diese hervorragende Entwicklung auch auf andere Technologien wie die Speicher übertragen. Unsere Aufgabe als Verband ist es dafür, die Rahmenbedingungen zu verbessern, gemeinsam also mit den Unternehmen die Politik dazu zu treiben, dass es faire Rahmenbedingungen gibt, dass die Barrieren abgebaut werden. Und wenn der Rahmen dann stimmt, habe ich keine Zweifel, dass die Innovationskraft in unserer Branche so groß ist, dass wir hier noch sehr viele interessante Entwicklungen sehen werden. Aber das Schöne ist, für den Verbraucher ist es jetzt schon attraktiv, in Speichertechnik, in Solartechnik zu investieren.
Ja, vielen Dank, Herr Körnig, vielen Dank, Herr Krukowski, für dieses interessante Gespräch. Ich vermute, Herr Krukowski, wenn sich nun jemand für die aktuellen Produkte interessiert, gibt es dazu Möglichkeiten im Internet? Wo finde ich denn da was?
Ja, da können Sie gerne auf unserem Blog lghomebatteryblog.eu nachschauen. Da berichten wir fortlaufend über Musterinstallationen und dort finden Sie auch relevante technische Dokumente.
Und Herr Körnig, Sie und den BSW finde ich natürlich auch im Internet, stimmt's?
Richtig, unter www.solarwirtschaft.de.
Vielen Dank an Sie beide für dieses informative und sehr nette Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
Ja, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie fanden das Gespräch auch inspirierend und interessant und sind auch nächstes Mal wieder bei unserem Podcast dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein.
Alles zu Heimspeichern sowie weiteren zukunftsfähigen Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien und innovativen Batterietechnologien finden Sie auf der EES Europe, Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterien- und Energiespeichersysteme. Online unter www.ees-europe.com.